Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sind Ihre Kinder heilig? Sind sie in Gottes Augen heilig? Sind sie in Ihren Augen heilig? Und wenn ja, was bedeutet dies für Ihr Verhalten, Ihre Verantwortung, die Verantwortung Ihrer Kinder? Beginnen wir mit einer Stelle, die vielleicht oft zitiert wird, aber nicht immer richtig verstanden wird, in 1. Korinther Kapitel 7 und in Vers 14. In 1. Korinther 7 und Vers 14, da lesen wir wie folgt. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann, sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Die Ryrie Study Bible schreibt Folgendes zu dieser Stelle. Die Anwesenheit eines Gläubigen im Haus zeichnet das Haus aus und verleiht ihm einen christlichen Einfluss, den es sonst nicht hätte. Ein gläubiger Partner sollte deshalb beim Ungläubigen bleiben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Kinder, die in einem solchen Zuhause geboren werden, automatisch Christen sind. Sie sind heilig in dem Sinne, dass sie durch die Anwesenheit eines gläubigen Elternteils ausgesondert werden. Nun, ein Kommentar hierzu. Kinder, die den Heiligen Geist noch nicht erhalten haben, sind technisch gesehen noch keine Christen. Ein Christ ist man, wenn man den Heiligen Geist erhalten hat, den man bei der Erwachsenentaufe, der richtigen Erwachsenentaufe, nach Reue, nach Glaube an Christi Opfer und an ihn als unseren Heiland und an das Evangelium, dann erhält. Und dann ist der Geist Jesu Christi in uns und dann sind wir technisch gesehen Christen. Aber es geht hier darum, dass Kinder und Jugendliche sich auf dem Weg hin zum Christentum befinden und dass der Heilige Geist natürlich schon mit ihnen arbeitet und wirkt. Es bedeutet auch, dass sie nicht abgeschnitten sind von Gott. Es bedeutet auch, dass sie Kontakt haben können zu Gott, wenn sie es wollen. Gott hat bestimmt, dass die Kinder von jenen, die heute berufen sind, die heute Christen sind, dass diese Kinder ebenfalls heilig sind, dass sie auch berufen sind in Heiligkeit. Sie sind nicht mehr geistlich gesehen unrein, wie Paulus hier sagt. Und selbst wenn nur ein Elternteil gläubig ist, dann sind die Kinder heilig. Dann sind sie gesegnet von Gott. Dann können sie eine Beziehung zu Gott haben. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 20 an. Sprüche Kapitel 20 und Vers 7. Ein Gerechter, der unsträflich wandelt, dessen Kindern wird es wohl ergehen. Oder wie es auch übersetzt werden kann, dessen Kinder werden gesegnet. Nun, sie müssen selbst natürlich reagieren auf ihre Berufung, auf die Tatsache, dass sie heilig sind in den Augen Gottes. Sie müssen dieses Privileg, das ihnen angeboten wird, dann auch annehmen. Aber Gott sieht sie als heilig an. Sie haben sich insoweit als solche zu verstehen, die ausgesondert sind von der Welt, die dazu ausgesondert sind, den heiligen Zweck zu erfüllen, Gottes Weg zu gehen. Wenn wir lesen, dass der ungläubige Elternteil durch den gläubigen Elternteil geheiligt ist, dann bedeutet das, auch der ungläubige Elternteil ist zu dem heiligen Zweck ausgesondert, eine Beziehung mit Gott haben zu können. Schauen wir uns einmal an, wie das Wort geheiligt sonst noch verwendet wird. In Johannes Kapitel 10 und Vers 36. Johannes Kapitel 10 und Vers 36. Da sagt Christus, Wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Der Vater hatte Christus geheiligt, ausgesondert zu dem heiligen Zweck, hier auf dieser Erde einen Zweck zu erfüllen. Natürlich gab es viele Gründe, warum er hier auf Erden war. Aber er war geheiligt, er war ausgesondert worden von Gott dem Vater, um dies zu tun. Und dann sagt Christus Folgendes im Garten von Gethsemane, im Hinblick auf seine Nachfolger, seine Jünger, Johannes Kapitel 17 und Vers 17. Johannes 17 und Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Sie sollten geheiligt werden, sie sollten ausgesondert werden für den Zweck, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit zu leben, für die Wahrheit einzutreten, wegzukommen von dem Irrtum und den falschen Ideen, den menschlichen Weisheiten dieser Welt. Was sagt Paulus uns in Römer Kapitel 15 und Vers 16? Denn er macht klar, es geht nicht nur um die ehemaligen Israeliten, es geht auch um die Nicht-Israeliten, die Nicht-Juden. Römer 15, Vers 16, es geht um alle, die Gott berufen hat, in diesem Leben die Wahrheit zu erkennen. Römer 15 und Vers 16, er sagt, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Schauen Sie, letztendlich ist es der Heilige Geist, der uns geheiligt macht, der uns aussondert zu dem Zweck, ein richtiges Leben zu führen. In Römer Kapitel 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Letztendlich kann es nur durch den Heiligen Geist geschehen, der in uns wohnt. Aber wie ich sagte, der Heilige Geist wirkt bereits mit denen, die heute zu dieser Jetztzeit zum Heil berufen sind, auch wenn sie ihn noch nicht erlangt haben, den Heiligen Geist, den sie aber erlangen werden, im Zeitpunkt der richtigen Taufe. Das griechische Wort für Heiligung gibt uns die gleiche Bedeutung wie das Wort Heiligen. Schauen wir uns einmal 1. Thessaloniker an, Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 und Vers 3. 'Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht.' Also hier ist der Zweck der Heiligung auch der, dass man nicht Unzucht betreibt, dass man nicht auf falsche Weise lebt, Sex in falscher Weise anwendet. Wir sind berufen und ausgesondert zu dem heiligen Zweck, ein reines Leben zu führen, kein unreines Leben. Und das bedeutet auch Folgendes, wenn wir den nächsten Vers lesen, Vers 4. Und dann jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Wo es hier heißt, seine eigene Frau, im Griechischen heißt es eigentlich mehr sein eigenes Gefäß, aber viele Kommentare sehen dies als eine Bezugnahme auf die Frau an. So ist es auch hier dargelegt worden. Es kann sich auch auf den eigenen Körper beziehen. Natürlich, das ging ja auch. Es geht darum, die Heiligung in uns zu leben und von der Unreinheit fern zu bleiben. In 2. Thessaloniker Kapitel 2, 2. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 13, da lesen wir: Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, von Gott geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste, oder wie es auch übersetzt werden kann, von Anfang an, wie es die Schlachterbibel bringt, dass Gott euch als Erste oder von Anfang an zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Heiligen Geist und im Glauben an die Wahrheit. Auch hier wiederum wird deutlich gemacht, dass wir durch den Heiligen Geist Heiligung erlangen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist sondert uns aus, zu dem Zwecke ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das Gleiche finden wir in 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 2. Es geht hier um die Fremdlinge in Vers 1. Vers 2, die Gott der Vater ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi ausersehen hat. Die Schlachterbibel schreibt, ausersehen gemäß der Vorsehung. Ausersehen gemäß der Vorsehung. Gott hat uns vorherbestimmt, heute in diesem Leben berufen zu werden. Und so sagt Paulus, dass die Kinder von gerechten Eltern, zumindest von einem gerechten Elternteil, heilig sind. Mit anderen Worten, sie sind ausgesondert zu dem heiligen Zweck, sich fernzuhalten von falschem Verhalten. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, wo das Wort heilig benutzt wird. Und denken wir dann, das heißt, eure Kinder sind heilig, sagt Paulus. Nun, Lukas Kapitel 1 und Vers 70. Lukas 1 und Vers 70. Wie er vorzeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Die Propheten waren damals ausgesondert, um den heiligen Zweck zu erfüllen, das Wort Gottes zu verkünden. Und Gott hat durch sie geredet. In 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Das Wort wird jetzt hier auf wahre Christen angewandt. Aber schauen Sie, die Kinder, die zu wahren Christen werden sollen, die sind auch schon bereits heilig in Gottes Augen, weil sie eben das Potenzial haben, letztendlich getauft zu werden, um den Heiligen Geist zu erlangen. Jene, die heute berufen sind zum Heil, die sind geheiligt. Und zwar von Anfang an geheiligt. Das heißt, bevor sie geboren worden sind, hatte Gott bereits schon den Plan, sie in diesem Leben zu berufen. Bevor überhaupt die Welt begann, bevor überhaupt es irgendeine Zeit gab, das muss man sich erst einmal vergegenwärtigen. In Jeremia Kapitel 1, Jeremia Kapitel 1, Gott wusste mit anderen Worten, dass sie heute leben würden, noch bevor es überhaupt eine Welt gab. Jeremia Kapitel 1 und Vers 5. Was sagt hier Gott zu Jeremia? Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus. Schlachter schreibt hier, und heiligte dich. Das ist der Sinngehalt von Heiligung, ausgesondert zu werden. Ich sonderte dich aus, ich heiligte dich, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Wozu? Und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Wir hatten gerade von den heiligen Propheten gelesen. Jeremia war ausgesondert, war geheiligt worden, noch bevor er geboren wurde, weil für ihn die Bestimmung darin bestand, ein Prophet für die Völker zu werden. Schauen wir uns einmal Epheser Kapitel 1 an. Epheser 1, die Verse 3 bis 5. Epheser 1 und Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann noch eine weitere Stelle in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Oder wie es auch ausgedrückt werden kann, bevor es überhaupt eine Zeit gab. Nun, Alles dies sagt uns, dass uns Gott, bevor es überhaupt eine Zeit gab, bevor die Welt gegründet wurde, bevor wir geboren worden sind, dass Gott uns dazu ausgesondert hat, um mit ihm eine Beziehung eingehen zu können, Zugang zu Gott zu haben. Aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf Erwachsene, das bezieht sich auf unsere Kinder. Die sind ebenfalls geheiligt, die sind ebenfalls ausgesondert, die sind ebenfalls von Gott dazu berufen worden, noch bevor es überhaupt die Welt gab, in dieser Jetztzeit eine Beziehung zu Gott haben zu können. Das heißt, auch Gott kannte unsere Kinder, noch bevor sie geboren worden sind. Nun, natürlich haben sie eine Verantwortung, darauf werden wir noch eingehen. Sie müssen diesem Ruf, dieser Möglichkeit, diesem Angebot Folge leisten, dürfen sich nicht abwenden von diesem Ruf. Sie dürfen nicht den Weg Gottes verleugnen. Sie dürfen nicht diese kostbare Gelegenheit an sich vorübergehen lassen, ohne darauf einzugehen. Und wenn sie dann alt genug sind, dann können sie sich taufen lassen. Und dann können sie den Heiligen Geist erhalten. Und dann können sie zu wahren Christen werden. Und dann können sie auch das Potenzial haben, letztendlich im Reich Gottes zu sein. Als verherrlichte Gottwesen. Mit anderen Worten, unsere Kinder sind Gott sehr wichtig. Jesus Christus, als er hier auf Erden war als ein Mensch, hat deutlich gemacht, wie wichtig ihm und Gott dem Vater unsere Kinder sind. Schauen wir uns einmal an, was in Markus Kapitel 10 geschrieben steht. Es geht hier um die Segnung von kleinen Kindern. Markus 10 und Vers 16. Markus 10 und Vers 16. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Christus hat hier kleine Kinder gesegnet. Die Jünger sagten, ja, zu den Eltern, was belästigt ihr den Meister? Nein, Christus sah das anders. Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19, die Verse 13 bis 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an, die Eltern. Und Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen, die auch eine Einstellung haben, die dem eines Kindes entspricht, denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und er zog von dort weiter. Und heute ist es so, dass die Kirche Gottes diesem Beispiel folgt und wir werden auch Kleinkinder segnen, ihnen die Hände auflegen, zu Gott beten, dass er sie beschützt, dass diese Beziehung zu Gott aufrechterhalten bleibt. Hände auflegen ist sehr wichtig, ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums. Es ist sogar nicht nur wichtig, es ist absolut notwendig, dass es zur Handauflegung kommt. Zum Beispiel bei der Taufe. Bei der Taufe wird dem Täufling, nachdem er aus diesem Wassergrab herauskommt, es wird gebetet zu Gott dem Vater, dass er dem Täufling den Heiligen Geist schenkt und dabei werden die Hände aufgelegt. Der Täufling wird ausgesondert zu dem heiligen Zweck, von jetzt an ein gutes, ein richtiges, ein gottgefälliges Leben zu führen. Wenn Prediger dazu gerufen werden, einen Kranken einzusalben, für seine Heilung zu beten, dann legen sie ihm die Hände auf. Auch hier wiederum zu dem Zweck, dass eine physische Heilung erfolgt. Er wird jetzt ausgesondert zu dem Zweck des Erhalts der heiligen oder der physischen Heilung. Bei der Ehe geht es auch darum, dass wenn eine Ehe vor einem Prediger geschlossen wird, der Prediger wird den Eheleuten die Hände auflegen, sie auszusondern zu dem heiligen Zweck, eine vor Gott wohlgefällige und richtige Ehe zu führen, die Ehe zu heiligen, sie selbst dann auch insoweit zu heiligen. Wenn wir jemanden ordinieren zu einem Diakon, einer Diakonissin oder einem Prediger, werden demjenigen, der ordiniert wird, der Person, werden die Hände aufgelegt, wiederum zu dem heiligen Zweck der Aussonderung, dass jetzt einem Prediger, einem Diakon, einer Diakonissin angemessenen Weise ein Leben geführt wird, die Verantwortungen erfüllt werden können. Und so hat also auch Christus die kleinen Kinder gesegnet. Er hat sie ausgesondert zu dem speziellen, auch physischen Zweck des Schutzes bei Gott. der Führung, der Leitung mit Gott. Wenn heute Prediger kleine Kinder segnen, dann werden sie auch Gott mit Handauflegung, mit Gebet darum bitten, den Kindern einen Schutzengel zu gewähren. Denn wir glauben an Schutzengel. Wir glauben auch daran, dass Christus an Schutzengel glaubte. Nicht nur das, er hat es deutlich gesagt. Matthäus Kapitel 18 und Vers 10. Matthäus 18 und Vers 10. Sehe zu, dass er nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Gott gewährt unseren Kindern Schutzengel für ihren Schutz. Und so wird auch der Prediger, die Prediger werden Gott fragen und bitten, während der Kindereinsegnung einen solchen Schutzengel ihnen zu gewähren. Nun, das heißt nicht, dass jemand nur dann einen Schutzengel haben kann, wenn er gesegnet wird von den Predigern. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen Schutzengel hatten, die in keinster Weise gesegnet wurden. Jedenfalls wird davon nichts gesagt in der Beziehung. Aber es geht mir darum, dass ich klar mache, dass wenn wir Kleinkinder heute in der Kirche segnen, wir auch darum bitten, dass ihnen ein Schutzengel gewährt wird. Und dieser Schutzengel wird die Kinder weiterhin beschützen, sodass sie letztendlich auch ihr Potenzial erreichen können, getauft zu werden, den Heiligen Geist zu erlangen und letztendlich wiedergeborene Mitglieder innerhalb der Gottfamilie zu werden. Aber auch hier möchte ich jetzt betonen, dass die Entscheidung letztendlich bei dem Kind liegt, bei dem Teenager, dem heranwachsenden jungen Erwachsenen, wie er, wie sie den Weg Gottes gehen werden, ob sie den Weg des Lebens gemäß den Anforderungen Gottes gehen werden oder gemäß der Irrlehre dieser Welt. Schauen wir uns einmal 2. Könige an, Kapitel 22. 2. Könige 22 und angefangen in Vers 1. Josua, der war 8 Jahre alt, 8 Jahre, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Botskat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Er war 8 Jahre alt, als er König wurde. Sein Vater, Amon, das war ein böser Mensch. Offensichtlich seine Mutter war eine gute Frau, die wird auch in diesem Zusammenhang erwähnt. Aber der Punkt ist der, obwohl er einen bösen und schlechten Vater hatte, scheinbar eine gute, gerechte Mutter, ist er zu einem Menschen geworden, unvergleichbar. Wenn es um die Könige geht, wie wir klar und deutlich lesen in 2. Könige 23, Vers 25. Und das beruhte, wie ich zeigen werde, auf seiner Entscheidung. 2. Könige 23, Vers 25. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Als er 16 Jahre alt war, begann er, den Herrn zu suchen. Wir lesen dies in 2. Chronik 34 und Vers 3. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, in anderen Worten, jetzt war er 16, fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und dann im 12. Jahr seiner Herrschaft fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera und von den Götzen und gegossenen Bildern. Aber schauen Sie, es geht mir hier um zu zeigen, es war seine Entscheidung, Gott zu suchen. Es war nicht die Entscheidung seiner Mutter, sondern er traf die Entscheidung, jetzt will ich Gott suchen. Jetzt will ich gehorsam sein. Und dann, als er ein wenig älter wurde, hat er dann auch diesen Gehorsam unter Beweis gestellt, indem er die Opferhöhen und all diese falschen Götzen aus Israel entfernt hat. Es ist ausgesprochen wichtig, und ich sage das jetzt an unsere jüngeren Zuhörer und Zuschauer, dass ihr selbst die Entscheidung trefft, Gottes Weg zu gehen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Die Gerechtigkeit eurer Eltern macht euch nicht automatisch zu gerechten Menschen. Und die Ungerechtigkeit eurer Eltern macht auch euch nicht automatisch zu ungerechten Menschen. Schauen Sie, David war ein gerechter Mann. Er wird im Reich Gottes sein, das wird klar und deutlich gesagt. Aber sein Sohn Absalom, der war kein gerechter Mann, der rebellierte gegen seinen Vater, er rebellierte gegen Gott. Davids Sohn Amnon, der hat seine eigene Schwester, Stiefschwester, Halbschwester vergewaltigt. Davids Sohn Salomo ist von dem Weg Gottes abgewichen, hat sich mit heidnischen Frauen verbunden, hat scheinbar auch deren Götzendienst angenommen, jedenfalls zu einer gewissen Zeit, für eine gewisse Weile. Samuel, der Prophet Samuel, das war ein gerechter Prophet, wie wir wissen. Aber seine Söhne wandelten nicht auf den Wegen Gottes, wie wir das auch wissen. Noah war ein gerechter Mann. Wir haben ja in der Kurzpredigt heute von Noah gehört und von der Flut. Aber seine Söhne waren nicht unbedingt gerecht, davon sagt die Bibel nichts. Und sein Enkel Kanaan, der jüngste Sohn seines Sohnes Ham, der verging sich an Noah in sexueller Weise, als Noah betrunken im Zelt lag. Und so wurde Kanaan dann von Noah verflucht, als Noah erkannte, was der Kanaan ihm angetan hatte. Lot war gerecht, aber das kann man kaum von seinen beiden Töchtern sagen, die sich ja auch dann an Lot vergingen, sexuell, als Lot betrunken gemacht worden war von den Töchtern. Es gibt sogar sehr starke Hinweise darauf, dass der Enkel von Moses sich in Götzendienst begeben hatte. Der Enkel von Moses, der Sohn von Gershom. Also wie gesagt, die Gerechtigkeit der Eltern führt nicht automatisch zur Gerechtigkeit der Kinder oder der Enkel. Die Bibel macht sehr deutlich, dass letztendlich jede Person individuell verantwortlich ist für sein und für ihr Leben und was er oder sie tun. Wenn man gefehlt hat, dann kann man natürlich andere dafür verantwortlich machen, aber das wird bei Gott nichts nützen. Denn Gott hält sie, Gott hält euch individuell verantwortlich für das, was ihr tut. In Hesekiel Kapitel 18 und Vers 4 lesen wir natürlich, dass die Seele, die sündigt, der Mensch, der sündigt, der soll sterben. Nicht der Mensch, der nicht sündigt, sondern der Mensch, der sündigt, der soll sterben, weil Gott hält jeden Einzelnen für seine Taten verantwortlich. In Hesekiel Kapitel 14 lesen wir die Verse 19 und 20. Hesekiel 14 und die Verse 19 und 20. Oder wenn ich die Pest in dies Land schicke und meinen Grimm darüber ausschütten würde, mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären darin. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Es geht hier um natürlich schon ältere Söhne und Töchter, die ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben und getroffen haben, dass sie nicht den wahren Weg gehen wollen. Auch hier wiederum, die persönliche Verantwortung wird angesprochen. Aber wir lesen auch in Hesekiel 18, die Verse 14 bis 17. Hesekiel 18 und Vers 14. Es wird hier von einem Vater gesprochen, der ungerecht lebt. Wie ich sagte, die Ungerechtigkeit des Vaters wird nicht automatisch auf die Söhne und Kinder übertragen. Denn wenn aber der nun einen Sohn zeugt, der alle diese Sünden sieht, die sein Vater tut, wenn er sie sieht und doch nicht so handelt, nicht von den Höhenopfern ist, seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, nicht seines nächsten Weib befleckt, niemand bedrückt, kein Pfand fordert, nichts mit Gewalt nimmt, sein Brot mit dem Hungrigen teilt und den Nackten kleidet, seine Hand von Unrecht zurückhält, noch Zinsen oder Aufschlag nimmt, in anderen Worten Wucher betreibt für jemanden, der in Not ist, sondern meine Gebote hält und nach meinen Gesetzen lebt, der soll nicht sterben um der Schuld seines Vaters willen, sondern er soll am Leben bleiben. Es wird klar und deutlich gesagt, dass nur derjenige, der sündigt, sterben soll. Wir sind nicht verantwortlich für die Taten unserer Eltern, es sei denn, wir folgen den Taten, wenn es böse sind. Und wir lesen auch in 2. Mose 20 und Vers 4 nichts anderes. 2. Mose 20 und Vers 4, es geht ja hier um einen Teil der 10 Gebote. Und es wird auch häufig missverstanden, was hier gesagt wird. 2. Mose 20 und Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel oben ist, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser ist, unter der Erde. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht mit dem dritte und vierte Geschlecht oder Glied an den Kindern. Es heißt hier derer, die mich hassen. Das Wort derer ist eine falsche Übersetzung. Es sollte heißen, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern, die mich hassen. Es geht um die Kinder. Es geht darum, dass die Kinder den Missetaten der Väter folgen und dann auch diese Missetaten weitergeben an ihre Kinder, bis dann der Teufelskreis durchbrochen wird. Diese Passage sagt uns keineswegs, dass Kinder für die Sünden der Eltern verantwortlich sind, es sei denn, sie folgen den Sünden der Eltern in ihrem Leben. Denn wenn man das anders sehen würde, würde das total dem widersprechen, was wir gerade in Ezekiel gelesen haben und was wir jetzt auch in 5. Mose 24 lesen werden. 5. Mose 24 und Vers 16. 5. Mose 24 und Vers 16. Die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine Sünde sterben. Das ist das, was uns Gott sagt. Wiederum, es geht um die Entscheidung der Kinder, der heranwachsenden Jugendlichen, der Teenagers und der jungen Erwachsenen, wie man sein Leben gestalten will. Es geht natürlich auch um die Eltern, aber es geht mir hauptsächlich hier jetzt um die Kinder. Das Kind eines zumindest bekehrten Elternteils ist heilig. Das ist, das Kind kann eine Beziehung mit Gott haben, aber das Kind muss natürlich seiner Verantwortung gerecht werden und auf die Möglichkeit des Rufs von Gottes einzugehen. Ich meine, der Ruf besteht. Es geht nicht nur um eine Möglichkeit, es ist in der Tat existent, aber diese Möglichkeit muss wahrgenommen werden, dass man sich eben wirklich eine Beziehung mit Gott aufbaut. Ein Kind, das in der Kirche Gottes groß geworden ist und natürlich dadurch die Möglichkeit hat, ins Reich Gottes einzugehen. Es ist natürlich wichtig, dass da insoweit der Einfluss der Eltern nicht irgendwie missachtet wird. Die Eltern haben schon einen großen Einfluss auf die Kinder, wie ich gleich zeigen werde. Aber selbst wenn beide Kinder, oder vielmehr wenn beide Eltern die Kirche verlassen würden, wenn beide Eltern sich abwenden würden von Gottes Weg, heißt das nicht, dass jetzt das Kind, das groß geworden ist in der Kirche, erzogen worden ist in der Kirche, auch diesen falschen Weg gehen muss. Keine Wahl hätte, den richtigen Weg zu gehen. Die Kinder können sehr wohl, die jungen Teenagers können sehr wohl sich entscheiden und sagen, nein, diesen Weg gehe ich nicht. Ich will weiterhin den Weg des Lebens gehen, den Weg Gottes. Das mag manchmal natürlich schwierig sein. Und dazu ist es wichtig, dass man jetzt zu Gott betet, dass die jungen Menschen jetzt zu Gott beten und Gott bitten, Kraft zu geben, Weisheit zu geben, Standhaftigkeit zu geben, dass sie sich gegenüber den Dingen, die geschehen in dieser Welt, widersetzen können. Aber auch die Kinder, die in Gottes Kirche groß geworden sind, müssen sich entscheiden, müssen zu dem Punkt kommen, wo sie sich letztendlich entscheiden, diesen Weg auch wirklich gehen zu wollen. Sie mögen zum Beispiel den Sabbat gehalten haben, indem sie jeden Sabbat in die Versammlung gingen, dann 2 Stunden dort gesessen haben, sich mehr oder weniger angehört haben, was da gesagt wird. Aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Sie müssen letztendlich für sich selbst beweisen, dass der Sabbat eine von Gott verordnete heilige Zeit ist, die die Kinder als heilige Menschen heilig halten müssen. Sie müssen sich das beweisen. Sie müssen sich selbst beweisen, dass es richtig und erforderlich ist, die heiligen Festtage Gottes zu halten und dass sie sich abwenden müssen von den falschen Tagen wie Ostern, Weihnachten, Halloween, Sonntag. Alles dies sind heidnische Tage, die nichts mit der Anbetung Gottes zu tun haben. Und das bedeutet, egal was die Konsequenzen sein mögen, das geheiligte Kind, das aufwächst in einer heiligen Umgebung, hat gleichwohl die Verantwortung, richtige Entscheidungen zu treffen. Okay, so, das Kind ist gelehrt worden, dass es falsch ist zu rauchen oder Drogen zu sich zu nehmen oder Tattoos zu erhalten. Aber als heranwachsender Teenager muss sie die Entscheidung treffen, okay, ich werde jetzt nicht rauchen. Ich werde jetzt keine Drogen zu mir nehmen. Ich werde jetzt mir keine Tattoo anfertigen lassen, keine Tattoos an meinem Körper, einem potenziellen Tempel des Heiligen Geistes. Das geheiligte Kind ist gelehrt worden, dass es falsch ist, sich in Sex einzulassen, sexuelle Beziehungen vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Aber jetzt muss der Teenager oder der junge Erwachsene sich dafür entscheiden zu sagen, okay, nein, ich werde jetzt solche Beziehungen nicht eingehen. Ich werde warten mit sexuellem Verhalten, bis ich verheiratet bin. Das Kind ist gelehrt worden, dass es falsch ist, jemanden zu heiraten, der nicht in der Kirche ist. Aber jetzt muss der heranwachsende junge Mensch sagen, ich werde mich jetzt dazu entscheiden, dass ich niemanden heiraten werde, der nicht in der Kirche ist, der kein bekehrter Christ ist, weil Paulus das klar und deutlich sagt. Und das bedeutet natürlich auch, dass er nicht sagt, okay, ich bin zwar gelehrt worden, dass es falsch ist, homosexuelle Praktiken zu betreiben, aber er muss sich jetzt dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich werde keine homosexuellen Praktiken betreiben oder ich werde mein Geschlecht nicht ändern, weil ich ja jetzt meine, ich bin ja gar keine Frau, ich bin ja ein Mann oder andersherum. Gelehrt worden sind die Kinder das. Entscheiden müssen sie sich aufgrund des Wortes Gottes und sie müssen diese Entscheidung selbst treffen. Und sie müssen diese Verpflichtung haben, diese Überzeugung haben, diese Gewissheit haben, dass ihre Entscheidung auch auf dem Wort Gottes beruht. Das Kind ist gelehrt worden, sich von fernen oder von falschen Einflüssen fernzuhalten. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 4 einmal kurz an. Sprüche 4 und Vers 14. Sprüche 4 und Vers 14. Komme nicht auf den Pfad der Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Das ist die Lehre, die erhalten worden ist. Aber jetzt muss die junge Person, auch als Kind bereits schon, die Entscheidung treffen, okay, das werde ich dann nicht tun. Was werde ich stattdessen tun? Psalm 1 und Vers 1. Psalm 1 und Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist wiederum die Lehre, das ist wiederum jetzt auch die Ermahnung Gottes. Aber was geschieht dann? Vers 2. Sondern er hat Lust oder Wohlgefallen, Freude am Gesetz des Herrn. Und er sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er denkt darüber nach. Er sagt, ja, okay, das hat Gott mir jetzt gesagt. Also ich soll nicht auf den Weg gehen, wo die Bösen herrschen und wo die Bösen regieren und wo die Bösen mich dazu verleiten wollen, falsche Dinge zu tun. Okay, ist das jetzt das, was wirklich auch richtig ist? Und dann wird er erkennen, je mehr er die Dinge sich überlegt, ja, das ist auch nicht gut, auf einen solchen Weg abzugleiten. Schauen wir uns auch Psalm 119 an. Und Vers 97. Psalm 119. Vers 97, das bedeutet auch, dass man sich dann denen widersetzen muss, die einen dazu bringen wollen, diesen falschen Weg zu gehen. Psalm 119 und Vers 97. Hier sagt David, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Aber dann sagt er noch mehr. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind oder als die, die jetzt kommen wollen, um mich dazu zu verleiten, etwas Falsches zu tun. Denn es ist eigentlich und ewiglich mein Schatz. Aber jetzt noch mehr. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Denn die Lehrer, die kümmern sich nicht um das, was Gott sagt in der Bibel. Aber er kümmert sich drum. Und er sagt, ich habe mehr Einsicht, mehr Verständnis als meine Lehrer. Denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich sinne nach, wenn die Lehrer mir erzählen, ah, das ist vielleicht okay, vorehelichen Sex zu haben. Wird ja heute vielfach propagiert. Nein, 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 nein. Das ist nicht etwas, was Gott mir sagt. Ich sinne darüber nach. Es geht nicht nur darum, oh, ich muss jetzt Verhütungsmittel nehmen, damit ich nicht schwanger werde als junge Frau, als junges Mädchen. Nein, nein, nein. Das Ganze ist bereits schon verkehrt. Es widerspricht dem, was Gott mir sagt. Der junge Mensch wird erkennen, dass das Gesetz Gottes ihn weiser macht als andere Menschen, wenn er dann auch danach handelt. Und er wird dann mehr und mehr in göttlicher Weisheit zunehmen, wenn er tut, was Gott ihm sagt. Johannes Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Johannes Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Die glaubten sogar an Christus. Die glaubten sogar, dass Christus der Messias war. Aber die hatten ein Problem. Die haben es zwar geglaubt, haben es aber nicht getan, was Christus verlangte. Und er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, mit anderen Worten, viele würden nicht an dem Wort Christi bleiben, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann ja. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Dann ja. Und die Wahrheit wird euch frei machen, frei von jedem Irrtum, frei von falschen Ideen. Wir haben junge Menschen in der Kirche gehabt, die zunächst einmal an Christus geglaubt haben, wie es schien, die auch in gewisser Weise zunächst einmal das Richtige taten, aber sie blieben nicht im Wort Gottes und haben sich abgewandt von Gottes Wort. Und meinen vielleicht heute, indem sie durch den Schmutz der Welt warten, dass sie ein wunderschönes Leben führen. Aber das böse Erwachen wird kommen, denn Sünde hat seinen Preis und ihren Preis. Als ein geheiligtes Kind wurde es gelehrt, denn ein Elternteil war ja nun bekehrt. Es wurde also gelehrt, dass es falsch ist, zu lügen oder zu schummeln, auf Tests zu betrügen. Aber als ein angehender junger Mensch, ein angehender junger Erwachsener, muss er sich dazu entscheiden, nicht zu lügen, nicht zu schummeln. Weil er oder sie sich bewiesen hat von Gottes Wort, es ist falsch zu lügen. Er oder sie hat sich bewiesen, Lüge kommt niemals von Gott. Lüge kommt von Satan. Satan ist der Urheber der Lüge. Lüge ist niemals gerechtfertigt. Wiederum, als ein Kind wurde ihm oder ihr gelehrt, es ist falsch, zu stehlen oder zu töten. Und als Erwachsener, angehender Erwachsener, muss dann die junge Person die Entscheidung treffen, ich werde von daher nicht nur nicht stehlen, ich werde auch nicht in die Armee eintreten, Ich werde auch nicht zur Polizei gehen, weil alles dies mit Töten in Verbindung steht. Und Töten ist falsch in den Augen Gottes. Und es sollte auch falsch sein in unseren Augen. Es geht mir jetzt darum, deutlich zu machen, dass der junge Mensch, dem die Wahrheit beigebracht worden ist, sich dazu entschließen muss, sich dazu entscheiden muss, dann auch die Wahrheit in seinem, in ihrem Leben zu akzeptieren. Wenn das nur so eine vorübergehende Lehre war, die wird man leicht vergessen dann. Und dann hat man diese Überzeugung in keinster Weise. Nun, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, dass Menschen, die keine bekehrten Eltern haben und hatten, nicht zum Heil berufen sein können. Das ist keineswegs der Fall. Viele sogar werden individuell zum Heil berufen, unabhängig davon, ob ihre Eltern jetzt bekehrt waren oder nicht. Aber es geht mir heute hauptsächlich um unsere Kinder, die heilig sind, weil zumindest ein Elternteil bekehrt ist und so ist der andere Elternteil dann geheiligt, weil er eben auch Zugang haben kann zu Gott. Und das Gleiche gilt für unsere Kinder. Wir hatten gesehen, King Josua, der war 16 Jahre alt, als er begann, Gott zu suchen. Und als er 20 war, da hat er seinen Gehorsam unter Beweis gestellt. Mit anderen Worten, er begann als ein junger Mensch, als ein junger Knabe, und er wurde zu einem starken Mann. Das Gleiche gilt für Frauen. Sie beginnen als junge Mädchen und sie werden zu starken und gerechten Frauen. Schauen wir uns eine interessante Stelle hierzu an. Im Hohelied, Kapitel 8. Hohelied, Kapitel 8. Das Hohelied ist ja das Lied von Salomo geschrieben, nach dem Buch Prediger und vor dem Buch Jesaja. In Hosea, im Hohelied, Kapitel 8, die Verse 8 bis 10. Im Hohelied, Kapitel 8, die Verse 8 bis 10, da lesen wir, dass die Brüder des jungen Mädchens sagen, unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun, wenn man um sie werben will? Ist sie eine Mauer, so wollen wir ein silbernes Bollwerk darauf bauen. Ist sie eine Tür, zu der man leicht hineingehen kann, so wollen wir sie sichern mit Zedernbohlen. Mit anderen Worten, die Brüder waren jetzt bestrebt, ihre junge Schwester zu beschützen, ihr zu helfen, dass sie nicht auf sexuelle Abwege ging und geriet. Aber jetzt kommt die Antwort des Mädchens, das jetzt älter geworden ist, in Vers 10. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da bin ich geworden in seinen Augen, ihrem Liebhaber, ihrem Bräutigam, derjenige, der sie heiraten würde, wie eine, die Frieden findet. Schauen Sie, eine wunderbare Beschreibung von einem jungen Mädchen, das das Richtige tut. Andere haben das Richtige nicht getan, aber letztendlich können sie natürlich Reue zeigen, bereuen und von Gott Vergebung erlangen. Aber das ist die wunderbare Aussage, die hier getroffen wird im Buch Hohelied. Natürlich hat das Leben, das Vorbild der Eltern eine sehr gewaltige Einflussnahme auf die Kinder. Es ist absolut wichtig, dass die Eltern sich richtig verhalten. Damit machen sie es natürlich den Kindern leichter, den richtigen Weg zu gehen und auf dem richtigen Weg zu verbleiben. Zum Beispiel das Beispiel der Eltern im Hinblick auf die Sabbathaltung ist sehr wichtig. Wenn zwar der Sabbat gehalten wird, aber mehr oder weniger Zähne knirschen und man will ihn gar nicht so richtig halten und man kann nicht warten, bis der Sabbat vorbei ist, um dann seine eigenen Dinge zu tun. Ja, was für ein Beispiel setzt das dann für die Kinder, denen man sagt, ja, der Sabbat ist heilig, ihr müsst den Sabbat halten. In unserer Broschüre, die Schlüssel zur glücklichen Ehe und Familie, sagen wir Folgendes. Bevor man überhaupt in der Lage ist, Gottes Lehren glaubhaft und aufrichtig lehren zu können, müssen sie in Fleisch und Blut übergegangen sein. Und dann zitieren wir 5. Mose 6, die Verse 6 und 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Man kann auch übersetzen, soll in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Aber sie sollen in deinem Herzen selbst sein. Es ist nicht so, dass man theoretisch irgendetwas da erzählt, an das man gar nicht so richtig glaubt. Und dann fahren wir fort zu sagen, wenn wir uns Gottes Worte nicht zu Herzen nehmen, wenn sie nicht in unserem Herzen sind, wie können wir sie dann unseren Kindern wirksam weitergeben? Wenn wir uns selbst nicht sicher sind, dass Gottes Gebote unfehlbar sind, ja, wie können wir dies unseren Kindern glaubhaft machen? Wenn wir selbst nicht daran glauben, dass es niemals richtig ist, zu lügen, zu stehlen, zu morden, den Sabbat nicht zu halten oder unsere Frau zu betrügen, ja, wie können wir unsere heranwachsenden Kinder dann in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen? Meine Frau und ich sahen kürzlich einen deutschen Film, älteren deutschen Film, nee, war gar nicht mal deutsch, war ein amerikanischer Film, macht aber nichts. Da wurde der Wahnsinn ziemlich gut, was so die Ideale angeht. Aber dann wurde gesagt, ja, aber es gibt aber Situationen, wo es die höhere Notwendigkeit verlangt, dass man lügt. Das ist nicht das, was Gott sagt. Keineswegs. Nun, ich habe eben bereits schon ausgeführt, dass die Gerechtigkeit der Eltern nicht automatisch auf die Kinder übertragen wird. Und das Gleiche gilt auch in umgekehrter Weise. Aber natürlich haben bekehrte Eltern einen sehr großen potenziellen Einfluss auf die Kinder, ganz besonders, wenn sie auf richtige Weise handeln. Denn die Bibel zeigt uns auch an vielen, vielen Stellen, dass selbst gerechte Eltern, wenn sie auf ungerechte Weise handeln, auch dies ein sehr böses Beispiel sein kann. Zum Beispiel Abraham log über seine Frau. Er sagte, ja, das ist meine Schwester, war seine Halbschwester. Aber dann sein Sohn Isaak, der log total über seine Frau und sagte, das ist meine Schwester. Aber das war noch nicht einmal seine Halbschwester. Ganz allgemein betrachtet, Kinder folgen vielfach dem Vorbild der Eltern. Und wenn zum Beispiel das Kind einen alkoholischen Vater hat oder eine alkoholische Mutter, eine alkoholsüchtige Mutter, einen alkoholsüchtigen Vater, oder wenn, sagen wir mal, das Kind adoptiert wurde und hat jetzt Homosexuelle als Eltern oder Lesben als Eltern, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es diesen Lebensstil anwenden wird für sich selbst. Wenn das Kind sieht, dass der Vater die Mutter schlägt, dann kann es sehr gut möglich sein, dass später der Erwachsene seine Frau schlagen wird. Wie ich sagte, das ist ein sehr wichtiges Ermahnungsziel, was wir haben müssen als Eltern. Zum Beispiel, wir wissen, dass David nach Bathseba Ausschau hielt, Lust in seinem Herzen verspürte, Ehebruch mit ihr zu begehen, denn er wusste, dass die Bathseba verheiratet war. Aber der David hat auch andere Frauen zu sich genommen. Das war auch verkehrt. Zum Beispiel hat er die Macha zu sich genommen. Die Macha war eine kanaanitische Prinzessin, etwas, was total verboten war in den Augen Gottes. Interessant ist auch, dass der Sohn von David und Macha der Absalom wurde. Der tötete seinen Halbbruder Amnon, der ja die Schwester von Absalom vergewaltigt hatte. Aber was ist aus dem Absalom dann geworden? Davids Sohn Salomo ist auch dem schlechten Beispiel von David gefolgt und nahm sich dann heidnische Frauen. Und die haben ihn dazu verführt, dem Heidentum nachzugehen, zumindest zeitweilig. Christus machte sehr deutlich, wie der schlechte Einfluss der Eltern Auswirkungen haben kann auf die Kinder. Selbst wenn die Kinder meinen, oh, so etwas würde ich nie tun. Was? Das haben meine Eltern getan. Oh, das habe ich ja jetzt gesehen. Das würde ich nie tun. Ja, so einfach ist das nicht. Matthäus Kapitel 23, die Verse 29 bis 35. Matthäus 23 und die Verse 29 bis 35. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Warum? Ja, weil die denen schöne Grabmäler gebaut haben. dadurch in gewisser Weise gezeigt haben, ja, sie identifizieren sich ja mit dem, was ihre Eltern gemacht haben. Vers 32, wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Sünden und eurer Väter voll. Vers 33, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln und in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Sacharja, des Sohnes Berechas, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Was sagt Christus uns hier? Er sagt, dass die Nachfahren derjenigen, die die Propheten getötet haben, genau das Gleiche tun werden. Die haben in keinster Weise aus dem Beispiel ihrer Eltern gelernt und gesagt, okay, das haben sie getan, das werden wir nicht tun. Nein, nein, sie haben es angenommen. Sie haben das Beispiel angenommen und haben es insoweit dann selbst auch in ihrem Leben ausgeübt. Dieser schreckliche Teufelskreis, um ihn so zu benennen, wird immer und immer wieder wiederholt von den Eltern zu den Kindern, weitergegeben von den Kindern zu deren Kindern und so weiter und so fort. Und wir lesen dies sogar in einer Prophezeiung im Buch 3. Mose, Kapitel 26. Es geht hier um die Nachfahren des ehemaligen Hauses Israel, die man heute hauptsächlich in Amerika und England und noch in anderen englischsprachigen Ländern finden kann. Und es geht darum, dass diese Nachfahren, mit anderen Worten Amerika und England und andere englischsprachige Länder, in einem kommenden Dritten Weltkrieg vernichtet werden. Einige werden überleben, werden aber in Kriegsgefangenschaft gelangen. Und wenn sie in der Kriegsgefangenschaft sind, dann werden sie letztendlich zur Erkenntnis kommen, warum alles dies geschehen ist. Heute fehlt die Erkenntnis in den meisten Fällen. In 3. Mose 26, da lesen wir über die Reaktion in Vers 37. Zunächst einmal wird gesagt, warum es geschieht. 3. Mose 26 und Vers 37. Und einer soll über den anderen hinfallen, als wäre das Schwert hinter ihnen, wo sie doch niemand jagt. Und ihr sollt nicht bestehen können gegen eure Feinde. Und ihr sollt umkommen unter den Völkern. Und eure Feinde Land soll euch fressen. Die aber von euch übrig bleiben, die sollen in der Feinde Land dahinschwinden, wegen ihrer Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter willen. Weil sie die Missetat ihrer Väter dann auch übernommen haben, um sie dann zu ihrer Missetat zu machen. Schauen Sie, dieser Teufelskreis wurde nicht unterbrochen. Nun, das muss nicht automatisch geschehen. Das muss nicht automatisch geschehen. Wie ich sagte, wenn man ein geheiligtes Kind ist, wenn man ein heiliges Kind ist, wenn man groß geworden ist in der Wahrheit, dann kann selbst das Fehlverhalten der Eltern nicht dazu führen, muss nicht dazu führen, dass man dieses Fehlverhalten übernimmt. Das bedeutet auch, dass wenn ein Kind in der Kirche groß geworden ist und die Eltern verlassen die Kirche, verlassen den Weg Gottes, gehen zurück in die Welt, das Kind muss diesem Beispiel nicht folgen. Es kann dagegen aufstehen und sagen, nein, ich werde das nicht tun. Gott hat das Kind geheiligt. Und diese Heiligung, die hört nicht automatisch auf, wenn die Eltern Gottes Weg verlassen. Natürlich ist es sehr gravierend, wenn sie das tun. Und viele, die Gottes Weg verlassen und Gottes Kirche verlassen, sollten sich darüber im Klaren sein, was sie damit ihren Kindern antun. Und auch Erwachsene, die ein falsches Beispiel abgeben, ob sie jetzt Eltern von diesen Kindern sind oder nicht. Aber die Kinder sehen das ja. Wenn die Kinder das mitbekommen, dann sagen die auch, ja, was ist denn da los hier in dieser Kirche? Man hört zwar die Worte, aber die leben ja selbst nicht danach. Auch da eine große Verantwortung, die wir alle vor Gott haben. Eltern, die Gottes Weg gehen, und die nicht von Gottes Weg abweichen, die können einen sehr positiven Einfluss auf ihre Kinder haben. Gott verspricht gewaltigen Segen, auch für die Kinder in dieser Beziehung. Schauen wir uns Psalm 103 an. Psalm 103 und die Verse 17 und 18. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten oder die ihn respektieren, die ihn ehren. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, nicht nur auf Kind, auch auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Selbst das Kindeskind kann das tun. Muss nicht falschen Beispielen folgen, folgt den richtigen Beispielen der Eltern, der Großeltern und kann danach tun und wird dann gesegnet von Gott. Schauen wir uns 5. Mose 4 an und Vers 40. 5. Mose 4 und Vers 40. Du sollst halten seine Rechte und Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen und dein Leben lange währen in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gibt, für immer. Und heute mag Gott uns nicht jetzt unbedingt das gelobte Land geben, das kommt später, aber einen Wohnsitz. Mit anderen Worten, man wird von Gott gesegnet. Gott segnet uns, wenn wir seinen Weg gehen, wenn wir uns dazu entschließen, seinen Weg zu gehen, wenn wir uns dazu entscheiden, seinen Weg zu gehen und nicht zu verlassen. Und das bedeutet auch, dass er uns oftmals physischen Schutz gewährt. Denken wir an die Schutzengel, über die wir eben gesprochen haben. Und zwar geht es hier um physischen Schutz, auch im Hinblick auf den Ort der Sicherheit. Wir möchten nicht gerne am Ort der Sicherheit sein, wenn diese schrecklichen Tage über uns hereinbrechen. Nun schauen wir uns Sprüche 14 an. Sprüche 14. Und Gott gibt uns auch ein Versprechen, dass er unsere Kinder beschützen wird, wenn wir als Eltern gerecht leben. Schauen Sie, was das wiederum für eine Verantwortung ist für uns als Eltern. Sprüche 14, Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, ehrt, respektiert, und das bedeutet, seine Gebote hält, der hat eine sichere Festung. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Oder wie es auch übersetzt werden kann, die Elberfelder Bibel bringt es so, die haben eine Zuflucht. Und die englische King James Bibel, die schreibt sogar, sie haben einen Ort der Sicherheit. Gott sagt sehr deutlich etwas über die Verantwortung der Eltern, wenn er uns Folgendes mitteilt in 5. Mose 12 und Vers 28. 5. Mose 12 und Vers 28. Siehe zu und höre auf alle diese Worte, die ich dir gebiete, auf dass es ja wohlergehe deinen Kindern nach dir ewiglich, weil du getan hast, was recht und wohlgefällig ist vor dem Herrn, deinem Gott. Aber hier kommt die Warnung in Vers 30. Hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun. Es geht jetzt um heidnische Völker, nachdem sie vertilgt sind vor dir. Nun, das war damals der Fall, heute kann es aber sehr wohl sein, dass Gott uns herausnimmt aus dieser Umgebung falscher heidnischer Einflüsse. Und Gott sagt aber, hüte dich, dass du nicht fragst nach ihren Göttern, mit anderen Worten zurückkehrst in diesen Morast und Schmutz der heidnischen Welt. Dass du nicht nach ihnen fragst oder nach ihren Göttern und sprichst, wir haben diese Völker ihren Göttern gedient, ebenso würde ich es auch tun. Wie? Was ist daran falsch, Weihnachten zu halten, Ostern zu halten? Wir verehren damit ja Jesus Christus. Der ist ja da am Weihnachtsfest geboren worden, was er nicht ist. Er ist ja zu Ostern gekreuzigt worden am Karfreitag, auferstanden am Ostersonntag, was er beides auch nicht ist. Aber so wollen wir dann Christus verehren. Er sagt hier, ebenso will ich es auch tun, sagen die Leute. Gott sagt, so sollst du den Herrn, deinen Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Wussten Sie, dass Gott es hasst, wenn wahre Christen meinen, sie könnten Weihnachten halten, sie könnten Ostern halten? oder den Sonntag und gleichzeitig den Sabbat und die heiligen Sabbate, die heiligen Festtage ignorieren. Gott hasst das. Und Gott wird in dieser Weise nicht uns segnen, wenn wir es tun. Nun, wir alle zu einem gewissen Grade sündigen. Wir alle werden auch als gerechte Eltern hin und wieder sündigen. Das ist klar, denn jeder sündigt. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der nicht sündigt. Aber wir müssen bereuen, wenn wir es tun. Und wenn die Kinder sündigen und sie sehen, dass sie gesündigt haben, dann müssen sie auch bereuen. Und das Gleiche gilt für heranwachsende junge Menschen. Und natürlich dann auch, wenn sie an den Punkt gelangen, wo sie sich taufen lassen wollen. Denn Taufe ohne vorhergehende Reue ist sinnlos und hat keinerlei Bezugnahme auf die Gabe des Heiligen Geistes. Diese Warnung und diese Ermahnung zu bereuen gilt eben auch für die, in Anführungszeichen, Kinder der letzten Generation der Amerikaner und der Briten vor der Wiederkunft Christi, wenn sie in der Gefangenschaft sind, von dem ich eben sprach. Aber hier in 3. Mose, Kapitel 26 und Vers 40 wird dann das angesprochen, was ich eben schon angedeutet habe. 3. Mose 26 und Vers 40. Da werden sie dann in ihrer Gefangenschaft, wenn sie also erkennen, wie das alles hier gelaufen ist, da werden sie dann bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, denn die hatten sie übernommen, dass sie mir untreu gewesen sind und mir zuwidergewandelt sind und mir zuwider gehandelt haben. Dann werden sie zur Reue kommen. Wir müssen heute schon zur Reue kommen, sodass uns das Schicksal erst gar nicht bevorsteht. Und das Gleiche gilt für die Kinder. Und wenn Sie mir zuhören sollten, und Sie sind jemand, der auf dem Zaun sitzt und sich überlegt, ja, vielleicht sollte ich doch mal schnell die Kirche verlassen. Ich lebe da so ein paar Jahre in der Welt und dann kann ich ja zurückkommen in die Kirche. Machen Sie sich nichts vor. Macht euch nichts vor. In nur den absolut seltensten Fällen kommen Kinder, kommen junge Erwachsene, kommen ältere Erwachsene zurück, wenn sie die Kirche verlassen haben. Der Grund ist der, man schneidet sich ab von Jesus Christus. Oder man will dann zurückkommen, ohne bereuen zu wollen. Dann ist man nach wie vor abgeschnitten von Jesus Christus. Ich möchte zum Ende dieser Predigt ein paar Fragen an Sie richten, an euch richten. Zunächst einmal, sind Sie ein bekehrter Christ? Sie, die Eltern, der Elternteil, sind Sie ein bekehrter Christ? Sind Sie ein bekehrter Elternteil? Dann machen Sie es eine klare Aufgabe für sich selbst. Vergewissern Sie sich, machen Sie sich das als zum Ziel, dass Sie Ihrem Kind den Weg zu Gott durch ihr gutes Verhalten ermöglichen, zumindest, dass sie dazu beitragen können, dass das Kind den Weg geht. Handeln Sie nicht in einer solchen Weise, dass das Kind Abstand nimmt von Gottes Wort, von seiner Wahrheit, von Gottes Kirche. Und jetzt an euch die Frage gestellt, seid ihr geheiligte und heilige Kinder? Wenn ihr geheiligte Kinder seid, und ich gehe davon aus, dass die überwiegende Anzahl von euch Kindern, die mir heute zuhören, geheiligte Kinder sind, denn sonst würdet ihr mir nicht zuhören. Hoffentlich hört ihr mir zu. Aber wenn ihr geheiligte und heilige Kinder seid, dann hat euch Gott, noch bevor ihr geboren worden seid, dazu prädestiniert, vorherbestimmt, herausgerufen, bestimmt, ihr sollt heute diesen wahren Weg gehen. Genau genommen, noch bevor es überhaupt eine Welt gab, seid ihr dazu bereits vorherbestimmt worden, heute diesen Weg zu gehen. Heute bereits eine enge, heilige, geheiligte Beziehung zu Gott zu haben. Das ist etwas, was die meisten Menschen heute nicht haben. Das ist etwas, was die meisten Kinder heute nicht haben. Ihr habt diese Möglichkeit. Betrachte diese Möglichkeit als ein unbezahlbares Geschenk und handelt danach. Und ihr werdet dann, wenn ihr diesen Weg weiterhin geht, letztendlich getauft werden können. Und dann, wenn Christus zurückkommt, ein unsterbliches Geistwesen, ein unsterbliches Gottwesen in Gottes Familie. Ja, was für einen höheren Zweck kann es in eurem Leben denn dann noch geben? So bedanke ich mich für Ihre, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, ihr und euer Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.